Die kluge Else. Vorbemerkung: Das Märchen Die kluge Else provoziert, irritiert, reizt zum Widerspruch. Es schildert, wie Menschen sich in starren Verhältnissen gegenseitig einengen, Ängste aufschaukeln, ein Mitglied aus der Gemeinschaft ausschließen. Es ist kritisch, lädt nicht zum Mitträumen ein und bietet keine vorgefertigte Lösung. Wie im richtigen Leben ist die Fantasie der Zuhörer gefragt. Weibliche Tugenden, Klugheit. Im Titel des Märchens wird als Namenszusatz die Klugheit angeführt. Sie ist das einzige Attribut, das der sogenannten klugen Else zugesprochen wird. Irgendwann einmal, in einer Zeit vielleicht, als das Wünschen noch geholfen hat, haben wir das Märchen zum ersten Mal gehört. Zu dieser Zeit dachten wir noch, klug sei klug, dass bei Leuten, die sich klug nennen oder so genannt werden, oder bei denen, die andere so bezeichnen, auch mal etwas nicht stimmen kann, hat uns dieses Märchen eingeprägt. Oder wird es noch tun? Thema der Geschichte scheint zunächst das Umfeld, der Erwerb von und der Umgang mit Klugheit zu sein. Da es sich um ein Märchen handelt, können wir in Bezug auf das Thema keine wissenschaftliche Definition, wohl aber didaktische Impulse erwarten. Das Klugwerden hat uns jedenfalls schon viel beschäftigt. Wir haben mehr oder weniger große Anstrengungen unternommen, etwas Gescheites zu lernen oder zu werden. Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die kluge Else. Als sie nun erwachsen war, sprach der Vater: Wir wollen sie heiraten lassen. Eine Erwartung an das Märchen, etwa eine Aussage über die Entstehung dieser Klugheit in Phasen zu treffen, die erzieherisch oder in Bezug auf die Entwicklung relevant sind, wird allerdings enttäuscht, da die Geschichte viel später einsetzt. Das Märchen verweigert auch eine Auskunft über die Beziehung Mann-Tochter, deren Existenz es immerhin andeutet. Es agiert der Mann als Vater, da er eine Tochter hat. Ansonsten geht es im Märchen bei der Vater-Kind-Beziehung darum, dass das Kind, das kein Kind mehr ist, seinen Lebensweg findet, es muss sich bewähren. Den Söhnen gegenüber ist es mehr Sache des Vaters als der Mutter, die Bewährungsphase, die draußen außer Haus stattfindet, einzuleiten und sie vor die Tür zu setzen. Zum Schluss erobern sie recht oft und dramatisch eine Prinzessin nebst Königreich. Eine rechte Prinzessin hingegen stellt Ansprüche und lässt sich erretten, erobern und heiraten. Dass die eigentliche Handlung mit einem Spruch beginnt, gibt immerhin einen Hinweis auf die familiären Strukturen, innerhalb derer ein wie auch immer gearteter Prozess der Entscheidungsfindung in der Entscheidung oder dem Urteil des Vaters, der in der Familie offenbar das Sagen hat, mündet. Ein Grund für diese Entscheidung könnte darin bestehen, dass es schon immer so war, dass eine tradierte Struktur nach Möglichkeit fortgeführt werden soll. Das Wollen ist gewissermaßen einer gesellschaftlichen Norm entlehnt. Gewisse Entwicklungen kann man nicht forcieren, sondern lediglich einleiten. Die Eltern haben, wie das Wir andeutet, im Wesentlichen eine gemeinsame Position, wobei jeder Elternteil eigene Akzente setzt. Der Ausspruch wird vom Familienoberhaupt vollzogen und beinhaltet nur scheinbar ein Wollen. Da man etwas lassen will, will man nichts. Wir wollen lassen. Sprachlich ist die Passivität vorherrschend. Es geht hier nicht um ein aktives Zusammenführen, da es die Alternative gäbe, lenkend in die Geschehnisse einzugreifen und zu beschließen, wir wollen sie verheiraten. Jemanden etwas machen lassen heißt zunächst nicht, dass jemand etwas soll, muss oder will, sondern hat mehr die Bedeutung, jemandem die Freiheit oder Möglichkeit, etwas zu tun, zu geben. Daneben gibt es die Bedeutung im Sinne von etwas sein lassen, wobei ein Lass ihn gehen eingeschlossen ist, andererseits auch die Veranlassung. Else wird aus dem Haus gegeben, ist abzugeben. Die Eltern wollen sie loswerden. So wäre eine Lesart von wir wollen sie heiraten lassen. Neben der negativen Bedeutung im Sinne von unterlassen gibt es die Betonung von lassen als Nicht-Einmischung und zulassen. Neben Lässigkeit gibt es Verlass und etwas gut sein lassen oder hinnehmen. So lässt man einen Teig gehen, einen Tee ziehen, einen Wein reifen und so weiter. Man kann nur für die Ausgangsbedingungen sorgen. Der Prozess als solcher läuft zwar von selbst ab, muss jedoch permanent überwacht werden und ist nur günstig zu beeinflussen, wenn die Bedingungen, zum Beispiel der Umgebung, optimal sind. Entscheidend für den Ausgang eines solchen prozesshaften Geschehens ist darüber hinaus die Auswahl der Zutaten der Reaktionspartner. Dass zu einer Ehe zwei gehören, die nicht austauschbar, sondern jeweils für das Gesamtgeschehen entscheidend sind, ist selbstverständlich. Und vor allem bleibt die Frage, wen oder wer? Es muss schon einer kommen, der sie und die entsprechenden Verhältnisse übernimmt. Ein Loslassen ist historisch gesehen nur bedingt möglich. Bei der Großfamilie als Grundlage der Altersversorgung besteht der Anlass auf höhere Werte, etwa den Fortbestand der Art oder hier des Familiensystems zu achten. Die Eltern haben ihre Lebensweise mitzugeben und sind eines Tages auf die Unterstützung durch ihre Kinder angewiesen. Im bäuerlichen Betrieb, zum Beispiel, wenn es keine Rente gibt, können die Kinder nicht kommentarlos aus dem Haus gehen. Da die Existenz der Eltern bedroht ist, wenn die Kinder das Elternhaus endgültig verlassen. Der Generationenvertrag sieht vor, dass die Alten von den Jungen versorgt werden, die im Gegenzug den Nachlass erhalten. Wer die einzige Tochter, hier Else, nimmt, muss Haus und Hof und Eltern mit übernehmen und stellt dann Bedingungen. Die von der Mutter ausgesprochene Ergänzung zum elterlichen Wunsch nach der Heirat der Tochter bezieht sich so gesehen zunächst auf vielschichtige familiäre Verhältnisse.
»Ja«, sagte die Mutter, »wenn nur einer käme, der sie haben wollte.«
»Wenn nur einer käme«, klingt nach dem in außerordentlicher Bescheidenheit ausgedrückten Wunsch, wie wenn man nimmt, was man bekommt, weil der eigene Wert zu gering ist und die wichtigste und einzige Anforderung an den Schwiegersohn darin besteht, dass er käme und sie haben wolle. An den Schwiegersohn werden keine weiteren Bedingungen gestellt. So wird er nicht das Gefühl bekommen, irgendwelchen unausgesprochenen Idealen entsprechen zu sollen. Von der Mutter wird der Aspekt eingebracht, dass es nicht genügt, Else gehen zu lassen, sondern dass noch eine zweite Person zum Heiraten gehört. Der Kreis der bekannten heiratsfähigen Männer scheint uninteressiert, da noch jemand von außen kommen muss. Die Eltern warten auf jemanden, der um Else wirbt. In Zeiten, in denen die Ehe mehr wirtschaftliche Institution und Mittel der Politik, eine Einrichtung zur wirtschaftlichen Absicherung der Familie ist, entwickeln sie keine Initiative, die entsprechenden Kontakte herzustellen und umgehen es, sich den Regeln eines anderen Familiensystems anzupassen. Wohl soll Else sich weiterhin ihren Regeln entsprechend verhalten. Keine Rede ist davon, was Else selbst sich wünscht. Keine Frage offensichtlich, dass sie sich dem elterlichen Diktum fügt.